Fritz. Podcast.
Trackback. Ich erkläre die vorangegangene Sendung für beendet. Herzlich willkommen zu Trackback, der Show mit Internet und so. Und heute geht es unter anderem zum Beispiel auch mal wieder, könnt ihr ja dreimal raten, um Überwachung. Denn eigentlich fängt Überwachung oder hört Überwachung nicht da auf, wo wir irgendwie nur im Netz rumstöbern. Denn immer mehr Geräte gehen ja ans Netz und dadurch werden wir auch immer weiter überwacht werden. Also auch vielleicht in Räume hinein, von denen wir jetzt bislang vielleicht noch gar nichts ahnen oder uns einfach gar nicht vorstellen können, dass das da alles später mal mit dazugehört. Was also alles in die Überwachung mit reinfallen wird, welche Geräte über uns und unser Privatleben auch noch Auskunft geben können, das klären wir hier später. Bei Trackback gibt es jede Woche auch Netzmusik zu hören, also solche Musik, die ihr euch unter der Creative Commons Lizenz oder kurz CC Lizenz aus dem Netz runterziehen könnt. Und den Anfang macht dieses Mal Higgins und die sind gesigned bei dem Label Serious Business Records, also bei einem Netlabel. Und die wissen eigentlich auch nicht, was da so richtig passiert ist, denn eigentlich haben sie erstmal das Label-Release wie sonst auch immer auf Soundcloud draufgestellt und auf einmal, da ging's los, ne, innerhalb kürzester Zeit wollten ganz ohne Promo über 60.000 Leute die Mucke von Higgins hören, von dieser jungen Band aus New York. Und das ist für Netlabel-Verhältnisse schon echt eine richtig fette Zahl. Und scheinbar haben die Jungs also ganz guten Nerv getroffen mit ihrer Musik und weil sie noch mehr Leute daran teilhaben lassen wollen, gibt's das Album jetzt auch beim Free Music Archive gelistet, natürlich als CC-Download. Und wenn's euch gefällt, dann könnt ihr auch bei den üblichen Download-Stores mal zuschlagen und Higgins und dem Serious Business Label ein wenig Geld zukommen lassen. Ist quasi eine gute Sache und deswegen hört ihr jetzt erstmal Higgins mit Yes, I Know. I found a new way. We'll be right back. Higgins, Yes I Know, Netzmusik und dementsprechend auch im Blog zu unserer Sendung trackback.fritz.de verlinkt. Dann könnt ihr da einfach mal raufklicken und euch den Song, wenn er euch dann gefallen hat, runterladen.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Kanzleramtsminister Ronald Pofalla hat ja gesagt, die Geheimdienste, die halten sich alle super an die Gesetze und hat damit die NSA-Affäre für beendet erklärt. Wir geben uns damit nicht zufrieden. Mehr zum Thema Überwachung hat Wayne Schlegel für euch jetzt in den Linktipps.
E-Mail geht nicht, aus Datenschutzgründen. Diese Antwort bekam Blogger Matthew, als er bei einer Sparkasse seine Kreditkartenabrechnung einforderte, weil er sie online nicht einsehen konnte. Um dann per Fax eine Abrechnung zu erhalten, musste Matthew Name, Kreditkartennummer, Anschrift, Geburtsdatum und die ersten drei Ziffern der Kontonummer angeben. Genug Daten, um seinen Amazon, Apple oder PayPal-Account zu übernehmen. So viel zum Thema Sicherheit. Jeden Furz bei Facebook reinstellen, aber über Prism schimpfen. Diesen Vorwurf war Blogger Ronald tierisch satt und stellt in seinem Blogpost auf Kopfkompass sehr anschaulich klar, warum das nicht zu vergleichen ist. Facebook, das ist wie einen Freund nach Hause einladen, der sich auch mal selbst am Kühlschrank bedienen darf. Ihr plaudert und manche Themen werden dabei verschwiegen. Prism, das ist ein Eindringling, der ungefragt an den Kühlschrank gegangen ist und es sich nun zum Lesen eures Tagebuchs auf eurem Bett bequem macht. Muss sich erst jemand anzünden, fragt die Piratin und Bloggerin Julitschka in ihrem gleichnamigen Blog, weil sich trotz des großen Datenspionageskandals kaum jemand für das Thema interessiert. Glaubt man Julitschka, dann rennen Menschen und Medien freiwillig mit der Regierung in Richtung Überwachungsstaat. Die Piraten haben in der öffentlichen Wahrnehmung versagt. Julitschka bleibt trotzdem dabei, aus Angst vor dem, was kommt und der Hoffnung, dass sie doch noch was bewegen kann. Tausende Reddit-Votes, hunderttausende hochgeladene Instagram-Fotos, noch mehr Tumblr-Posts, Skype-Anrufe, Millionen von Tweets und Facebook-Likes. All das passiert in einer Sekunde im Internet und es wird immer mehr. Die Seite One Second Designly zeigt euch animiert und in Echtzeit, was gerade in dieser Sekunde im Netz passiert. Hübsch gemacht und sehr interessant. Euch nerven immer dieselben Fratzen, die bei Facebook oder auch in den Newsseiten auftauchen? Kein Problem. Wenn ihr Chrome-Nutzer seid, dann könnte die Seite heygirl.io genau das Richtige für euch sein. Dort könnt ihr euch ein Add-on für euren Browser runterladen, das alle Bilder durch Ryan Gosling ersetzt. Zumindest gute Laune für alle Fans des Schauspielers. Ihr kennt ja das Phänomen mit dem Unfall. Ist zwar total daneben, aber ihr könnt trotzdem nicht weggucken. Nach demselben Prinzip funktioniert die Seite BooTube. Hier findet ihr auf einen Schlag die am schlechtest bewerteten Videos auf YouTube. Von schief gesungenen Nationalhymnen bis zu fragwürdigen Yoga-Praktiken und albernen Songs ist alles dabei. Ein wahres Skurrilitätenkabinett mit Suchtgefahr.
Ihr könnt ja schon mal anfangen, euch da durchzuschauen. Es dauert, wie gesagt, eine ganze Weile. Den Link gibt's in unserem Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Fritz Trackback.
Für ihren Glauben an ein besseres Leben in einem anderen Land gehen sie zum Teil unter Todesangst lebensgefährliche Wege, zum Beispiel auf überfüllten, viel zu kleinen Booten über das Meer oder auch versteckt in Autotanks zum Beispiel, Flüchtlinge. Und auch wenn man das liest und hört, so richtig kann man ja wirklich einfach nicht nachempfinden, was die Flüchtlinge da durchgemacht haben. ZDF Neo hat trotzdem mal den Perspektivwechsel versucht und Prominente auf die Pfade von Flüchtlingen geschickt. Es gab viel Kritik an der Sendung, sie wäre voyeuristisch und so ein Reality-Unterhaltungsformat passt überhaupt nicht zu einer ernsten Thematik wie dieser. Journalist Hakan Tanriverde hat dann gedacht, ich schaue mir einfach mal die Sendung gemeinsam mit einem Flüchtling an, um mal zu hören, was der darüber denkt und hat darüber dann auf kleiner 3 geblockt. Ich habe Hakan angerufen, um zu erfahren, was dabei herausgekommen ist und wollte wissen, was die erste Reaktion von Flüchtling Faruk darauf war, als er ihm erstmal überhaupt von dieser Reality-Doku auf der Flucht erzählt hat.
Er hat erst nicht verstanden, was wir machen, was ich mit ihm machen wollte. Er dachte, ich will ihn für so ein Format begeistern. Das war seine erste Reaktion und als ich ihm dann erklärt habe, hat er es interessant gefunden. Er war am Anfang so ein bisschen zurückhaltend, weil er mich nicht kannte natürlich und es hat ein bisschen gedauert, bis wir so ins Gespräch kamen, es war eher zurückhaltend.
Was hast du erwartet, wie er reagieren würde, wenn ihr das dann gemeinsam schaut?
Also ehrlich gesagt, ich habe mir da keine Gedanken gemacht. Ich dachte, mich interessiert wirklich, was sie sagen, was er sagen würde. Ich hatte mir auch echt vorstellen können, und so war es ja am Anfang, dass er sagt, ja, er findet es gut, weil Hauptsache irgendwie auf die Situation aufmerksam machen, hätte ja auch passieren können.
Und wie ist es dann letztendlich gewesen? Es hört sich ja schon so an, als hätte er es dann doch nicht so gut gefunden.
Ja, es war so, als es dann in den Situationen war, zum Beispiel, man hat dann kurz gesehen, so ein echtes Flüchtlingsboot, und dann hat man gesehen, wie die Kandidaten auf einem Flüchtlingsboot quasi sich übergeben oder bewusstlos werden. Da hat er gelacht und gesagt, sorry, das ist für mich eine Show, das ist für mich ein Film, er hat mehrfach Movie gesagt.
Wie hast du dich dabei gefühlt, als du mit ihm die ersten beiden Folgen geschaut hast? Warst du dann vielleicht so ein bisschen fast peinlich berührt, oder war das in Ordnung, mit ihm da zu sitzen?
Das war tatsächlich sehr in Ordnung, weil er sehr reflektiert die Sache angeguckt hat. Ich habe mit ihm die erste Folge geguckt, die zweite hatte ich noch keinen, es hätte 1,5 Stunden gedauert, und mir ging es darum, tatsächlich zu gucken, wie er reagiert in der ersten Folge, und da habe ich war nicht peinlich berührt. Ich war, die Fremdscham, die ich empfunden habe, tatsächlich war nicht wegen ihm, sondern ganz grundsätzlich wegen des Formats, ehrlich gesagt.
Darauf wollte ich auch genau hinaus, wegen des Formats. Hat Faruk dann trotzdem am Ende geglaubt, dass es vielleicht nicht so eine schlechte Variante ist, einfach um auf die Thematik aufmerksam zu machen, oder hat er gesagt, nee, völlig falscher Weg?
Also das war die zentrale Frage, die er dann am Ende gestellt hat. Er hat gesagt, wieso genau machen sie das eigentlich? Geht es darum, den Flüchtlingen zu helfen, oder geht es eher darum, diesen konkreten Personen, die vor Ort sind, zu zeigen, wie es den Flüchtlingen geht? Und das ist ja auch die Sache, die ZDF Neo, glaube ich, machen wollte. Sie wollten ja tatsächlich mit Herren Idealen und alles irgendwie eine Art von Öffentlichkeit dafür schaffen. Und er meinte, wieso nicht der klassische Weg? Klassische Reportagen hingehen, die Boote zeigen, mit den Leuten sich treffen und so weiter. Das war seine Haltung.
Und wie ist deine Einschätzung, vielleicht gerade nach dem Zusammenschauen von Auf der Flucht mit Faruk? Siehst du es so, dass das keine schlechte Variante war, das trotzdem mal anders zu machen? Oder bist du jetzt erst recht so, dass du denkst, so nee, auf die Art und Weise sollte man eigentlich Flüchtlinge oder die Flüchtlingsthematik nicht anpacken?
Also ich finde, es funktioniert leider nicht. Also in Australien, das Format ist aus Australien übernommen. Und da hat anscheinend eine richtig große Debatte angeregt über die Art, wie man Flüchtlinge behandelt. Ich persönlich habe es angeguckt und war irritiert davon, wie sehr es darum ging, wie die konkreten Deutschen und auch eben die deutschen Personen damit umgehen. Es ging mir nicht so sehr um die Flüchtlinge. Also es ging, anders gesagt, es schien mir nicht so sehr um die Flüchtlinge zu gehen, was natürlich komisch ist, wenn die Sendung Auf der Flucht heißt.
Ihr könnt euch die Sendung einfach nochmal selber anschauen. Den Link haben wir euch ins Blog zur Sendung gepackt, trackback.fritz.de. Genauso wie natürlich den Blogartikel von Hakan und Faruk.
Gotta get out of my head a bit, out of the negative, out of the pessimist posture of doubt where everything's relative and everyone is my nemesis. Yeah, I just gotta get out of my bed again, get back in the game, though I might never win, the fight might never end, and nothing is forever, every day is heaven sent, and everything is better when I'm out of my head, the second I'm stepping out, whenever I look at you, the second I left the house, the scent of the fresh air, the wind that carries us, the feeling we'll get there. It's real, can't numb the pain to heal. One must feel the hurt for a season, but it hurts for a reason. Done dreaming now, I'm searching for meaning out of my head.
to get out of my head a bit, out of the negative, out of the pessimist posture of doubt where everything's relative and everyone is my nemesis. Yeah, I just gotta get out of my bed again, look out my window, see through a better lens, look up to the sky, look up to better men. The brethren are getting together, I'm getting out of my head. Everyone gets to live, death is definite, the rest ain't guaranteed, life is a gift we get to give, the world is desperate for us, I can't let it get out of my head, I can't see truth, but I can't see proof, the world's not lost, whenever I see you, believing in magic, I believe that we have it, see that trick, poof, I'm out of my head, and I'm glad to be alive, glad to see the sky, the sun, I see it rise, the love I keep inside, it's why I need a rhyme, I need to breathe a sigh and let it out.
Out of My Head von Shad und Scratch Busted. Und das klingt so schön und entspannt und passt irgendwie gar nicht so zum bunten Rummel-Rap von Macklemore. Mit dem war Shad nämlich schon auf der ganzen Welt auf Tour. Ich bin ja größerer Fan von Shad. Und wisst ihr was? Das Allerschönste ist, dass es die Musik von Shad sogar noch kostenlos zum Download im Netz gibt. Und den Link dazu gibt es im Blog zur Sendung. Trackback.fritz.de.
Fritz Trackback.
Damit Musiker von ihren Werken leben können, gibt es Musikverwertungsgesellschaften wie zum Beispiel die GEMA. Die treiben Geld für Künstler ein, zum Beispiel wenn die in Clubs auflegen oder deren Songs dort gespielt werden oder auch eben wenn Songs wie hier jetzt zum Beispiel im Radio laufen. Trotzdem gibt es immer viel Kritik an der GEMA, obwohl es ja eigentlich eine gute Sache ist, weil nämlich die Ausschüttung der Gelder an die Künstler nicht so richtig transparent ist und keiner weiß, wie sich die zusammensetzt und irgendwie ist sie auch ungerecht, weil die Großen immer reicher werden und die ganzen kleinen Künstler, die sehen irgendwie nichts von dem Geld. Und außerdem sehen auch solche Künstler nichts, die Lust haben, unter freien Lizenzen wie Creative Commons ihre Werke zu veröffentlichen. Jetzt gibt es eine andere Verwertungsgesellschaft, die C3S, die Cultural Collecting Society. Sie steht kurz vor ihrer Gründung und will jetzt genau diese Lücke zur GEMA schließen. Die GEMA sagt jetzt so, ja, uns auch egal, die bieten uns eh hier überhaupt keine Alternative und sind auch keine Konkurrenz für uns. Und darüber hat sich aber mal der Musiker und C3S-Sympathisant Sven Scholz etwas genauer Gedanken gemacht und einen Blogartikel dazu verfasst. Und über den habe ich mit ihm gesprochen.
Das ist eine gute Frage. Genau genommen weiß ich es gar nicht so genau. Also ich vermute, sie verwechselt Alternative mit dem Wort Konkurrenz und mag halt keine Konkurrenz haben. Natürlich ist es eine Alternative, weil es eben viele Dinge anders macht als die GEMA oder anders machen wird.
Was macht denn die C3S anders, als das die GEMA vielleicht macht?
Der Hauptunterschied bei der C3S liegt darin, dass der Urheber, also Künstler, Texter oder Komponist, einzelne Werke anmelden kann und diese einzelnen Werke noch dazu unter verschiedenen Lizenzen anmelden kann. Sagen wir mal, ich habe 10 Lieder, von denen melde ich 5 unter irgendeiner Creative Commons Lizenz dort an. 3 melde ich an All Rights Reserved, also so, wie man es eigentlich auch von der GEMA her kennt. Und 2 melde ich gar nicht an, zum Beispiel, weil ich sage, die verschenke ich irgendjemandem oder ich verkaufe die einfach so und die will ich gar nicht verwerten lassen. Das geht bei der GEMA eben nicht. Alles, was ich als Person, als Sven Scholz und GEMA-Mitglied kreiere, wird von der GEMA unter denselben Bedingungen verwertet. Da kann ich dann gar nichts gegen machen.
Das klingt ja eigentlich erstmal nach einer schönen Alternative, weil man ja mehr Wahlmöglichkeiten hat. Glaubst du denn, wenn jetzt die C3S tatsächlich im September gegründet wird, dass dann der GEMA auf einmal die Mitglieder weglaufen?
Ich weiß es nicht. Die GEMA macht ja jetzt im Moment eine ziemliche Propagandaaktion gegen CC zum einen und C3S zum anderen. Deswegen habe ich ja auch diesen Blogartikel geschrieben. Ich vermute oder ich fürchte ein bisschen, dass die kleinen Künstler bei der GEMA der GEMA glauben, was sie da schreibt, obwohl das in Teilen schlicht, ja, also aus meiner Sicht komplett falsch ist.
Was ist daran falsch?
Sie erwähnt die C3S ausschließlich als Creative Commons Verwertungsgesellschaft und vergisst schon mal ganz grundsätzlich immer mal zu erwähnen, dass die C3S natürlich auch ganz normale Lizenzen, also standard traditionelle All Rights Reserved Lizenzen vertreten wird, um dann Creative Commons Lizenzen allgemein sozusagen ein bisschen zu verteufeln im Sinne von, wer Creative Commons lizenzieren möchte, der verzichtet freiwillig auf Vergütungen, was so auch nicht stimmt, denn zum einen ist es nicht freiwillig, weil man nämlich im Moment tatsächlich auf Vergütungen verzichtet, weil die GEMA keine Vergütungen eintreibt für CC-Lizenzen. Das macht dann aber die C3S.
Könnte es dann sein, dass die GEMA einfach aus Angst vor einer neuen Verwertungsgesellschaft das genauso eben in die Welt setzt? Oder glaubst du ihnen, dass sie halt sagen, so nö, ist halt eben keine Alternative, deswegen brauchen wir auch keine Angst haben?
Also wenn ich sehe, dass die GEMA es nötig zu haben scheint, sagen wir mal, die Wahrheit ein wenig zu verdrehen, durch geschicktes Weglassen von Informationen hauptsächlich, und durch irgendwelche Behauptungen, die so pauschal schlicht nicht stimmen, dann scheint mir die GEMA tatsächlich ein bisschen nervös zu werden. Und ich denke auch zu Recht, weil gerade für kleinere bis mittelgroße Künstler, die in der GEMA zum Beispiel einfach noch nicht so groß sind, dass sie zum Beispiel stimmberechtigt sind, dass sie zu oft und unter die Ausschüttungsgrenze fallen, also gar nichts rauskriegen von ihren Vergütungen, auf die sie bei der C3S ja angeblich verzichten, aber sie da eher kriegen würden sogar als bei der GEMA unter Umständen, ist das natürlich ein Problem für die GEMA, wenn diese ganzen kleinen und mittleren Leute da abhauen und sagen, hey, cool, hier eine Alternative, wo ich mitbestimmen darf und kann, und wo ich viel mehr Freiheiten habe, auch für meine künstlerische Tätigkeit, da bleibe ich dann doch nicht mehr bei der GEMA.
Auch wenn die GEMA die C3S nicht als Alternative zu sich ansieht, Künstler wie Sven Scholz sehen das anders und die sagen, in der Theorie ist die C3S auf jeden Fall schon eine gute Alternative für kleine Künstler und solche, die eben unter der Creative Commons Lizenz veröffentlichen, also solche Künstler, wie ihr sie hier zum Teil auch in der Sendung hört. Ob dann die C3S wirklich eine Alternative sein wird, das wird sich zeigen, wenn sie startet. Offizieller Gründungstermin ist in knapp einem Monat beim Reeperbahn-Festival. Dann wird es natürlich richtig spannend, die GEMA reagiert. Da bleiben wir bei Trackback natürlich dran. Ihr könnt euch in unserem Blog zur Sendung trackback.fritz.de weiter informieren zu Sven, der GEMA und natürlich zu C3S.
Summer just for you, the sunlight on your chest and the water soft but firm. you would be my shelter, I would light your way. If you'd cover for the wind and rain, I could be your pillow. If you would be my lullaby, you could share my bed. If you wanna rest your head, I could be your sunshine. If you would be my shelter, I would light your way. If you'd cover for the wind and rain, I could be your pillow. Rest your head. I could be your sunshine if you would be my shelter. I could be your pirate if you would be my treasure.
We Were Birds, eine Band aus Kopenhagen, die schöne Netzmusik zum kostenlosen Download macht. Und der Song heißt Just For You. Und damit ist es Zeit für
Fritz Podcast.
Und hier wird weiterhin nichts beendet. Guten Abend. Wenn er zur Uni geht, dann kennt er das wahrscheinlich auch. Die Bücher, die ihr braucht, die sind ja ständig ausgeliehen. Selber kaufen kommt eigentlich auch gar nicht in eine Tüte, weil das ist ja schweineteuer. Dann lieber ohne Buch. Habe ich auch so gemacht, bin trotzdem durchs Studium gekommen. Aber auch selbst an die Uni muss man ja erstmal irgendwie gekommen. Und besonders in Deutschland hängt Bildung ziemlich eng zusammen mit dem Einkommen. Da wäre es eigentlich schon ganz wichtig, dass ihr nicht Unsummen für Bildungsmaterialien ausgeben müsst. Die Lösung könnte vielleicht Open Educational Resources sein. Ist nichts anderes als freie Lern- und Bildungsmaterialien. Warum es da immer noch so wenige von gibt oder ob das tatsächlich so ist, darüber möchte ich jetzt mit Thorsten Labich, Blogger und Pädagoge, sprechen. Hallo Thorsten.
Hallo Theresa.
Wenn man von Open Educational Resources oder wir sagen jetzt mal in Zukunft kurz OERs spricht, ist damit nur digitales Lernmaterial gemeint oder geht es da auch um mehr?
Bei allem, was unter Copyright stehen kann, kann es auch Creative Commons Lizenzen geben. Das heißt, es geht bei OER nicht nur um digitales Material, sondern durchaus auch um analoges Material, wobei natürlich digitales Material zumindest in unseren Weltkreisen leichter zu verbreiten ist als analoges Material. In anderen Gegenden der Welt, in denen OER vielleicht noch viel wichtiger ist als bei uns in Deutschland, ist natürlich das Analoge vorzuziehen, weil es noch nicht überall Internetzugang gibt, wo Menschen gerne lernen möchten.
Kann man denn in Deutschland zumindest davon ausgehen, dass eigentlich mittlerweile jeder irgendwie Internet und Computer hat? Ich würde jetzt denken, das ist eigentlich auch keine Selbstverständlichkeit, oder?
Also wenn man sich die aktuellen Studien zu den Jugendlichen anschaut, wenn wir jetzt über die Schule reden, das ist ja eigentlich die Zielgruppe, dann sagt die GYM-Studie von 2012, dass 100% der Haushalte, aus denen die Jugendlichen von 12 bis 19 Jahren kommen, über einen Laptop oder einen Computer verfügen und 98% einen Internetzugang zu Hause haben. Das heißt zwar nicht, dass jeder einen eigenen hat, aber in den Elternhäusern selbst ist da offensichtlich was vorhanden. Und darüber hinaus ist ja auch in den meisten Schulen oder eigentlich in allen Schulen, so wie es Bibliotheken gibt, für Schülerinnen und Schüler Internetzugang möglich.
Wenn es also keine Lizenzgebühren für solches Lehrmaterial dann gibt, bedeutet das dann, dass im Endeffekt keiner mehr damit irgendwie was verdienen kann und deswegen läuft das gerade so ein bisschen schleppend, dass wir also relativ wenig offenes Lehrmaterial haben oder woran liegt's?
Die Diskussion ist in Deutschland im Prinzip erst seit Herbst 2011 relativ akut geworden. Der Grund lag wohl auch in einer Frage, die mit digitalem Lehrmaterial zu tun hat. Und jetzt entwickelt sich da gerade eine Debatte drumherum. Also es gab mittlerweile schon eine Anhörung im Forschungsministerium in Berlin. Es gab eine Anhörung im Kultusministerium in NRW zu dem Thema. Es wird jetzt im September gleich zwei Konferenzen zu dem Thema geben, eine in Berlin und eine in Köln. Und das heißt, das Thema ist im Augenblick akut. Es ist auch ein erster Versuch eines frei downloadbaren Biobuchs entstanden. Der ist aber noch in der Qualitätsprüfung zurzeit, weil es da doch noch nicht alles so ist, wie es sein sollte. Da tut sich was. Das ist eine. Das andere ist, Material haben wir eigentlich in Massen. Da gibt es einmal das Material natürlich für den Schulbuchverlagen, das in der Regel unter Copyright steht, was wir dann ja auch mit Steuergeldern natürlich kaufen. Oder das heißt, die Eltern auch für ihre Kinder. Und auf der anderen Seite gibt es die Lehrer, die ihr eigenes Material erstellen und das in der Regel noch nicht online stellen. Das ist eigentlich so einer der Punkte, an dem man ansetzen kann, nämlich Material verfügbar zu machen. Da gibt es auch schon Quellen, wo so Material verfügbar ist, die müssen halt bekannter werden.
Also ich kann mir das schon gut vorstellen, wenn jetzt ein Lehrer selber irgendwie, weiß ich nicht, Hausaufgaben halt erstellt, die er den Schülern mitgeben kann, dass das vielleicht auch ein anderer Lehrer nutzt oder eben Schüler dann zum Lernen und dass das relativ einfach ist, wenn man das online stellt. Aber darf ich jetzt zum Beispiel, wenn das ein Schulbuchverlag macht, darf ich das dann genauso halt verwenden und vor allen Dingen darf ich es auch verändern, wenn ich mir das runtergeladen habe?
Nein. Es gibt jetzt neue Regelungen, die alten Kopierregelungen aus dem analogen Bereich, die es für Schulen gab, auch bezogen auf Schulbücher, auf sogenannte Digitalisate übertragen. Aber der Umgang mit diesem Material, das von Schulbuchverlagen erstellt wird, ist natürlich ein Umgang, der durch Copyright geregelt wird. Es gibt eine Art von Material, die darf ich zumindest kopieren, so weit wie ich das will. Das sind die sogenannten Kopiervorlagen. Die kauft man aber auch als solche und zahlt dann auch entsprechend mehr. Aus dem normalen Schulbuch darf man zum
Beispiel so 90er
Trends kaufen. Was ist das?
Das ist so 90er, finde ich.
Ja, ja, da ist vieles tatsächlich noch im Bereich 20. Jahrhundert Copyright, ganz klar.
Was sind denn überhaupt jetzt so die großen Chancen bei den OERs? Also wenn man tatsächlich überall frei verfügbares Bildungsmaterial hätte, was ist das Tolle daran? Es gibt ja, wie gesagt, Bücher und es gibt ja auch Bibliotheken.
Ja, das ist richtig.
Das volle Programm RBB Fernsehen.
Oh, da ist, glaube ich, der Thorsten gerade irgendwie weg. Deswegen muss ich leider sagen, schade, schade, schade. Die letzte Frage kriegen wir jetzt nicht mehr beantwortet. Aber ihr könnt euch natürlich weiter informieren zu den Open Educational Resources. Vielleicht fasse ich es nochmal kurz zusammen. Sind also freie Bildungsmaterialien. Und ihr könnt die euch, wenn es die dann hoffentlich mal in zahlreicher Form gibt, auch euch runterladen, die selber weiterverwenden, weitergeben, damit also mehr Bildung einfach zugänglich ist für euch auch zu Hause. Und wenn ihr euch da weiter noch belesen wollt, dann empfehle ich euch den Artikel von Thorsten Labig. Den haben wir auch im Blog zur Sendung verlinkt. trackback.fritz.de.
Oh,
Ghost Blonde Figure 8. Das ist Netzmusik und ich habe gute Nachrichten, denn Thorsten ist wieder da. Thorsten und ich haben gerade eben schon über Open Educational Resources, also freies Bildungsmaterial, gesprochen. Und auf einmal war die Leitung weg, aber jetzt ist er wieder da. Hallo Thorsten.
Ja, zweiter Versuch, hallo.
Zweiter Versuch. Wir schließen das jetzt nochmal ab. Und zwar wollte ich ja wissen, so, was für Chancen sich nun aus offenem Bildungsmaterial ergeben? Denn es gibt ja Bücher, es gibt auch Bibliotheken und das ja auch digital. Was ist da jetzt der große Vorteil?
Also der große Vorteil ist, dass man sehr stark das Material anpassen kann für die einzelnen Lerner, also sehr stark individualisieren kann. Lehrer und Lehrerinnen können relativ frei damit umgehen und im globalen Maßstab muss man sagen, dass die ganze OER-Bewegung von der UNESCO ausging und es dann natürlich auch um Fragen der Bildung in zum Beispiel Entwicklungsländern geht, aber es geht dann natürlich über den deutschsprachigen Raum hinaus, aber nur um zu verdeutlichen, wo das natürlich eine ganz gravierende Rolle spielen kann, wenn es um Bildungsfragen und damit auch um ökonomische und soziale Fragen geht.
Das heißt, ich kann also auch irgendwo mir Lehrmaterialien aus, was weiß ich, Namibia runterladen und auch mal gucken, wie die da so arbeiten.
Einmal das oder umgekehrt, woher er kam. Die ersten, die eine sogenannte Open Courseware gemacht haben, das war das MIT in den USA. Und dann hat die UNESCO gesagt, OER, Open Educational Resources, ist eine gute Sache. Und das ist mittlerweile eine Bewegung, die weltweit funktioniert und jetzt eben, wie gesagt, seit gut 2 Jahren auch in Deutschland angekommen ist.
Dann hoffen wir, dass das mal noch weiter besser vorangeht und besser funktioniert als unsere Telefonanlage hier. Thorsten, ich bedanke mich sehr bei dir. Und wenn ihr dazu noch mal mehr lesen wollt, verweise ich euch noch mal aufs Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Mach's gut, Thorsten.
Ja, danke. Tschüss.
So, Thorsten haben wir jetzt auch noch verarztet, haben wir geschafft. Und dann geht's direkt weiter ins nächste Interview. Und zwar sprechen wir heute ja auch noch über weitere Themen wie Überwachung auch mal wieder. Das hört einfach nicht auf und ihr wisst ja schon, die Geheimdienste, die schauen durchs digitale Schlüsselloch, was ihr so im Netz treibt. Und vielleicht ist euch ja manchmal gar nicht so bewusst, dass es dabei nicht nur jetzt irgendwie um eure Mails, euren Browserverlauf oder all das, was ihr da so einhackt, irgendwie geht, sondern das ist ein Bild aus 1000 Spuren. Genauso heißt auch der gleichnamige Artikel von Stefan Schmidt, den er in der Zeit geschrieben hat und was er genau damit meint. Darüber habe ich mit ihm gesprochen. Stefan, warum ist bei meinem Surf- und Mailverhalten noch lange eigentlich nicht Schluss mit der Überwachung?
Naja, weil das nur der Teil der Kommunikation ist, den wir so ganz bewusst anstoßen, nicht? Also wir schreiben E-Mails, so wie die Leute früher Briefe geschrieben haben. Aber wenn man sich überlegt, wie viele Geräte heute online sind, die wir benutzen und die in unserem Auftrag immer wieder online gehen und irgendwas machen, dann geht das deutlich über unsere E-Mails und über unsere Tweets und Facebook-Posts hinaus.
Was wären das zum Beispiel für Geräte?
Na, nehmen wir mal so ein Beispiel aus der Quantified Self-Bewegung, Leute, die gerne bestimmte Aspekte ihres Lebens datafizieren, zum Beispiel wie sie Sport treiben. Die haben dann vielleicht so ein kleines Gerät in der Schuhsohle ihres Laufschuhs stecken, das kommuniziert mit dem Handy, dann wird hinterher ein Trainingsprofil erstellt von der letzten Joggingrunde. Das kann man, wenn man will, hochladen und auf Facebook teilen. Das ist ein bewusster Prozess, aber es ist genauso denkbar, dass Geräte bestimmte Messwerte ganz regelmäßig selbst übertragen, ohne dass der Nutzer das noch machen muss.
Liegt es daran, dass ja immer mehr Geräte ans Netz gehen?
Ja, mit Sicherheit. Das Netz ist mittlerweile eine Infrastruktur, die fast so allgegenwärtig ist wie das Stromnetz oder fließend Wasser. Und natürlich gibt es ganz viele Hersteller und ganz viele Dienstleister, die darauf aufsetzen und ausprobieren, ob die Leute an einem bestimmten Produkt, einem bestimmten Service Interesse haben. Und wir sind ja auch neugierig und probieren alles Mögliche Neue aus.
Ich denke da bei solchen ganz verrückten Geräten, die ins Internet gehen, immer so an Kühlschränke oder Toaster, die jetzt mittlerweile auch ans Netz angeschlossen werden können. Da könnte ich ja jetzt auch sagen, ja, aber meine Güte, wenn jetzt meinetwegen auch die NSA weiß, dass ich 3-mal am Tag den Kühlschrank aufmache und gerne Steak esse, warum ist denn das jetzt so ein Problem?
Gegenbeispiel aus demselben Bereich, nämlich aus dem Haushalt. Da werden jetzt bei ganz vielen Leuten in den kommenden Jahren neue Stromzähler eingebaut. Die heißen Smart Meter. Smart heißt klug. Die Stromzähler können unheimlich viel im kurzen Takt erfassen, was wir für einen Verbrauch haben. Das ist deswegen sinnvoll, weil wir im Rahmen der Energiewende genauer steuern wollen, wann welche Geräte laufen und die Energieversorger genauer wissen wollen, wann welcher Bedarf an Energie da ist. Allerdings werden dadurch sehr viel Daten erzeugt und online übertragen, was praktisch ist, die Aussagen über unser Privatverhalten ermöglichen. Es gab ein Forschungsprojekt von Wissenschaftlern an der FH Münster, die haben sich so ein Smart Meter angeschaut, haben die Daten ausgelesen, die dieses Gerät an den Stromversorger überträgt, sekundengenaue, exakte Werte für den Verbrauch und haben aus diesen Rohdaten herausgelesen, was genau für Geräte in dem betroffenen Haushalt zu welchem Zeitpunkt benutzt worden sind. Weil zum Beispiel ein Fernseher oder zum Beispiel eine Kaffeemaschine in dieser hohen Auflösung einen ganz bestimmten Stromverbrauchsabdruck hinterlässt.
Also sind es eigentlich wieder eher die Metadaten, die mich dann tatsächlich verraten in dem Sinne oder Rückschlüsse zulassen auf das, was ich vielleicht sonst zu treibe?
Genau, das kann man so sagen. Das ist dann ein Muster. Da kann man dann sagen, Theresa hat also letzte Stunde sich einen Kaffee gemacht und wie wir hier sehen können, wieder die ganze Nacht einen Fernseher laufen gehabt. Wir wissen außerdem, dass in diesem Haushalt folgende Geräte angeschlossen sein müssen, weil wir ja immer deren typische Signaturen haben. Und wenn man sich das jetzt in einer höheren zeitlichen Auflösung vorstellt, dann kann man sagen, es ist typisch für Theresa, dass sie immer sonntags dieses und jenes macht oder im Sommer oder im Winter bestimmte Verhaltensmuster hat. Und möglicherweise ist es dann ja auch verdächtig, wenn sich so ein Verhaltensmuster plötzlich ändert.
Sind wir denn eigentlich mittlerweile schon total gläsern oder ist das eine Entwicklung, die noch kommt, nach deiner Einschätzung?
Ich halte es für keine Entwicklung, die zwangsläufig ist. Ich glaube, das Positive an der Datenspionagedebatte der letzten beiden Monate ist, dass viel mehr Menschen klar geworden ist, dass unsere alte Vorstellung von Datenschutz im Sinne von Regulierung dessen, was irgendwo über uns aufgeschrieben liegt, überhaupt nicht mehr adäquat ist. Es geht darum, dass unsere Kommunikation geschützt wird. Also wie wir über uns Informationen rauslassen, das muss strengen Regeln gegen das Mithören, strengen Regeln gegen das unerlaubte Weitergeben unterliegen. Und dann ist es durchaus möglich, so ganz viele technische Spielereien der nahen Zukunft mit dem gerechtfertigten Anspruch der Bürger zu verbinden, dass nicht ohne ihr Wissen, ohne ihr Zutun irgendwo gewaltige Daten über sie zurückgelegt werden, die ebenfalls ohne ihr Wissen und ohne ihr Zutun in die eine oder andere Richtung interpretiert werden können. Also um ganz kurz zu antworten, tatsächlich ist es jetzt realer und konkreter denn je. Ich halte es aber überhaupt nicht für zwangsläufig. Das ist der Vorteil an diesen komplizierten, langwierigen Prozessen in offenen Gesellschaften. Wenn man sich lang genug streitet und hartnäckig genug ist, dann kann man vielen Sachen Riegel vorschieben.
Stefan Schmidt findet es gut, dass die Überwachungsskandale zu mehr Diskussionen über Datenschutz geführt haben und hofft, sieht aber auch Chancen, dass unsere Gesetze in Zukunft genauso formuliert werden, dass das alles ein bisschen besser wird, damit wir also nicht zum gläsernen Bürger werden. Der Artikel von Stefan, der ist auch online nachzulesen und wir haben euch den Link aufs Blog zur Sendung trackback.fritz.de gepackt. Das ist Netzmusik von The Heavens.
For your side.
Wir möchten natürlich, dass ihr schön nett die Blogger, die ihr normalerweise lest, auch mal so ein bisschen persönlich besser kennenlernt. Deswegen holen wir sie euch ins Radio und wir überlegen uns da aber nicht irgendwen, sondern wir lassen uns immer den Blogger privat von dem Blogger privat der Vorwoche empfehlen. Da war Katrin Rönicke hier und die hat uns Folgendes empfohlen.
Ich würde euch gerne Fiona lernt Programmieren ans Herz legen. Spricht schon relativ viel für sich selber. Das ist eine junge Frau, die sich Programmieren beibringt und darüber bloggt, was sie so gerade alles gelernt hat. Und ich finde, es ein sehr spannendes Projekt, also auch einfach, um diese Klischees zu durchbrechen, dass Frauen nicht so gut in Informatik seien und auch ermunternd, hey, ich mache das einfach, ich bringe es mir einfach bei, ich lerne es jetzt einfach selber und ich teile das mit euch, wie das geht.
Nach so viel Lobhudelei konnte ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, die Fiona auch ans Telefon zu holen. Guten Abend, Fiona.
Guten Abend, Theresa.
Ist das tatsächlich so, wie Katrin auch gesagt hat, dass du darüber gebloggt hast, wie du programmieren lernst, weil du anderen Frauen Mut machen wolltest oder gab es da andere Beweggründe?
Ich glaube, die Beweggründe waren am Anfang einfach, ich hatte viel mit Leuten zu tun, die viel mit Computern zu tun haben. Da habe ich mal gesehen, die haben da dieses schwarze Fenster auf ihrem Display mit grüner Schrift, die machen da irgendwie krasse Sachen, das will ich auch lernen. Hatte das Gefühl, hey, da gibt es eine ganze Menge, das verstehe ich noch nicht und das möchte ich gerne einfach machen. Das ist erst später in einen feministischen Kontext eingegliedert worden, aber darüber bin ich auch sehr froh eigentlich.
Wann hast du angefangen mit dem Programmieren? Wie lange ist das mittlerweile her?
Januar 2012, also jetzt anderthalb Jahre.
Ist ja eigentlich gar nicht so lang, aber wenn man jetzt mal im Blog stöbert, dann kriegt man ja so den Eindruck, du bist mittlerweile die absolute Hacker-Queen.
Ja, also ich mache auch sehr viel, ich beschäftige mich mit sehr, sehr vielen Dingen rund um Computer. Nicht unbedingt mit dem Programmieren lernen selber, da hänge ich noch ein bisschen hinterher. Aber es gibt ja noch viele andere spannende Dinge zu entdecken jenseits von Code. Und die man einfach auch anfängt zu entdecken, wenn man sich mit Code beschäftigt.
Und das wäre?
Ach, ich weiß nicht, das geht so von Security-Fragen zum Beispiel, wie verschlüsselt man seine E-Mails, bis zu meinem, ich glaube, vorletzter Blogpost über Fingerprint-Fälschen, bis zu Netzpolitik auf jeden Fall und Technikgeschichte des Internets, also eine ganze Menge.
Und trotzdem sagst du ja über dich selber, du bist keine Nerdess, weil Nerdism ist total scheiße. Warum? Ich hatte das Gefühl, also, das wird jetzt so ein bisschen salonfähig, gerade bei Frauen.
Also ich glaube, das sind zwei verschiedene Dinge. Ich habe nichts dagegen, wenn Leute sich als Nerds bezeichnen. Nerdism ist für mich etwas, wogegen ich auch versuche, aktiv zu wirken. Eben was uns, glaube ich, ein bisschen im Weg steht, wenn Leute programmieren lernen wollen. Nerdism ist für mich eine Form von Arroganz, die jetzt gar nicht so üblich ist, aber die mir manchmal unterkommt. Oder das mangelnde Verständnis für Leute, die halt nicht so viel mit Computern zu tun haben und auf deren, bei denen man irgendwie auch anfangen muss beim Urschleim manchmal und auch Verständnis dafür haben muss, wenn sie total blöde Fragen stellen, so wie ich es immer versuche.
Also die Empfehlung an alle Nerds, gerne mal ein bisschen außerhalb der Nerdblase sein, dann muss man wieder alles erklären, dann weiß man wieder, wie das ist.
Auf jeden Fall. Verschlüsselung geht immer nur von Nerd zu Nerd und das müssen wir ändern.
Genau. Jetzt möchte ich aber noch ein bisschen mehr außerhalb des Programmieren über dich erfahren. Das heißt, wir starten in die Kurzfragerunde.
Oh, okay.
Der oder das Blog?
Das Blog.
Kaffee oder Tee?
Kaffee, Kaffee, Kaffee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Twitter.
Windows, Linux oder OS 10?
Mach was Gutes draus, ansonsten Linux.
Wie viel Facebook, Twitter, Google Plus und sonst noch Social Media Accounts hast du insgesamt?
Ich glaube, meine Twitter-Accounts, die darf ich gar nicht alle verraten, aber ein paar.
Hardcore oder Casual Gamer?
Casual.
Verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Verschlüsselt.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge später nochmal liest?
Oh Mann, gut, dass ich dazu gelernt habe.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Immer noch die Debian-Seite, weil ich es nie geändert habe.
Was ist das nächste Blog oder vielleicht auch ein Podcast, den wir nächste Woche vorstellen müssen?
Da gäbe es zum Beispiel den Pedram Shaya, jemanden, den ich schon sehr lange kenne, ein manchmal bezeichnet als Katastrophentourist, aber was er eigentlich ist, er ist ein Revoluzzer, der immer zur Stelle ist, wenn es gerade heiß hergeht. Er ist in Kairo, Madrid, zuletzt Istanbul, wahrscheinlich bald wieder in Kairo und berichtet vor Ort von den Geschehnissen und von Mikroprozessen, in denen Demokratie ausgelebt wird.
Boah, voll spannend. Den will ich auf jeden Fall haben, aber wenn der jetzt gerade irgendwo auf einer Revolution rumspringt, was mache ich dann? Wen hole ich mir dann in die Sendung?
Dann holt sie dir die Malian Cronenman, Lumibots auf Twitter, eine ganz tolle junge Frau, die Roboter baut, eine Künstlerin, die Workshops macht, wie man als Anfänger oder Anfängerin kleine Roboter baut, auf Kongressen, eine sehr spannende Persönlichkeit und tolle Künstlerin.
Das klingt auch richtig, richtig toll. Fiona, tolle Vorschläge.
Danke.
Welche Frage habe ich dir vielleicht jetzt noch vergessen zu stellen?
Vielleicht irgendwas über Computer. Interessiert dich was dazu? Vielleicht, wie man programmieren lernt.
Ja, wie lernt man denn programmieren?
Da holt sie am besten jemanden, mit dem du zusammen programmieren lernen möchtest, um die Motivation aufrechtzuerhalten und fängst ganz basal an. Es gibt tolle Online-Kurse dazu, die alle umsonst sind. Aber am schönsten ist es eigentlich in der Gruppe und wenn man ein kleines Projekt hat. Denn wenn man was programmiert sehen will und braucht, dann ist das immer noch die beste Motivation.
Das ist ein fantastisches Schlusswort. Fiona, ich danke dir sehr. Viel Spaß noch auf der Hochzeit, denn ich weiß, da bist du gerade. Ich hoffe, es ist nicht die eigene, sondern jemand anders.
Nö, nicht von mir. Aber ich glaube, dann gehe ich jetzt mal wieder an die Bar.
Alles klar, hab einen schönen Abend, Fiona. Vielen Dank.
Du auch. Ciao.
Ciao.
To be for you, it's good to be for you.
geiler Song. Rabbit and the Snake mit Cool to be Fool. So ein Duo aus Mann und Frau, typische White Stripes Besetzung, könnte man auch sagen. Und morgen sind sie auch live zu Gast hier bei Fritz, und zwar bei Unsigned, der Show für Bands ohne Plattenvertrag bei Christoph Schrag ab 18 Uhr, morgen am Sonntag. Und bei Trackback gibt's hier gleich die letzte Netzmusik, und zwar von Lee M. mit Amen, denn wir sind schon wieder am Ende der Sendung angekommen. Das heißt, wir sehen uns dann nächste Woche wieder und wir hören uns auf jeden Fall auch dann wieder im Radio. Und ich sage mal, die Aufklärung rund ums Netz ist heute bei Trackback beendet.
Podcast von fritz.de.